Mir brennt da was am Herz, ja, oder liegt mir was am Herzen, nämlich, dass wir innovative Produkte oder Ansätze, ja, die viele Unternehmen verfolgen und auch die man hier sieht, die müssen früher in den Planungsprozess mit rein.
Ökonomie trifft Ökologie. Das ist das perfekte Match und das ist ja eigentlich das ganze Thema der Nachhaltigkeit. Bei eurem Beispiel steigt ihr früher in den Planungsprozess ein. Kann man sich Materialien einsparen? Kann man sich über Kaskadenwirkungen natürlich auch weitere Materialien in der Konstruktion einsparen? Das heißt, ich baue nachhaltigeres Gebäude für weniger Geld.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Designing the Future auf Stimmfang. Wir begrüßen euch heute aus der spannenden Kulisse des Circular Design, Building and Construction Summit What's Next in Berlin. Und apropos What's Next? Wir sind hier, um gemeinsam mit vielen spannenden Gästen die nächste Ebene der Gestaltung unserer baulichen Zukunft zu erforschen. Und hier an meiner Seite habe ich zwei Herren, die sich jetzt gern einmal vorstellen können.
Dankeschön. Christian Döring mein Name. Bin Produktmanager bei der Firma Solidian. Wir stellen Carbon- und Glasfaserbewährung her und ja, bin ganz gespannt auf die Diskussion.
Hallo und Dankeschön. Mein Name ist Timo Schmitteck von Max Bögl. Ich betreue bei Max Bögl das ganze Thema Nachhaltigkeit im Hochbau. Wir sind als Generalunternehmer im ganzen Bereich vom Bauen tätig, von erneuerbaren Energien, von unseren Windtürmen bis hin zur voll industrialisierten Baufabrik.
Ich würde jetzt einmal gleich bei dir bleiben, Timo. Was fasziniert dich an deinem Thema?
Was mich an dem Thema fasziniert, ist natürlich immer den Schritt zu einer besseren, nachhaltigen Zukunft zu gehen. Das gepaart mit der Kompetenz von Max Bögl in jeglicher Hinsicht, Bauteile zu optimieren, Materialien einzusparen und dann natürlich immer den Aspekt Mensch bei uns, bei Max Bögl, der steht immer ganz groß im Mittelpunkt.
Mhm, super. Und du brennst hoffentlich auch für dein Thema.
Definitiv. Also wir als Glasfaser- und Carbonfaser-Bewährungshersteller, uns liegt am Herzen, dass wir die Baubranche mit unserem Thema nachhaltiger machen können. Mhm. Ja, gerade den Betonbau, ein riesiges Thema. Es wird ja viel über alternative Baustoffe diskutiert, also über den Lehmbau, über den Holzbau, die natürlich eine wichtige Rolle mit einnehmen. Aber ich denke mir, am Ende des Tages ohne Beton wird es nicht funktionieren zu bauen. Es wird ein Bestandteil bleiben in Zukunft. Und eben mit Carbonbewährung gibt es die Möglichkeit, Beton zu reduzieren. Also dort einzusetzen, wo es Sinn macht. Aber wenn er eingesetzt wird, einfach zu reduzieren. Ja, Carbon ist nicht korrosiv, ist medienbeständig, chemikalienbeständig und bietet eben die Möglichkeit, maximal dünn zu bauen. Also da geht es los bei 3 cm, was so Bauteile haben können.
Du hast jetzt schon mal zwei Materialien angesprochen. Ich würde gerne mal bei der ersten bleiben, Holz. Ja. Und zwar Holz als Universalbaustoff. Ich meine, wir wissen alle, das ist ja eine Ressource, die wachsen muss. Ist es nicht eher eine Herausforderung als eine Chance?
Mit Holz zu bauen?
Mhm.
Ich denke beides. Also sowohl Chance als auch Herausforderung. Ja, auf der einen Seite muss natürlich sichergestellt sein, dass Holz nachhaltig nachwächst. Also das denke ich mal, ist die Grundvoraussetzung. Aber ansonsten ist Holz ein toller Baustoff. Also man kann mit Holz genauso viel bauen wie mit vielen anderen Baustoffen. Und ich denke, die Kunst in Zukunft in der Planung und in der Ausführung ist, diese Werkstoffe sinnvoll miteinander zu kombinieren. Also alle Werkstoffe, die es gibt. Mhm. Und natürlich eine Riesenherausforderung für den Planer am Schluss oder auch für Bauunternehmen. Ne? Wenn man da auf Max Bögl schaut, diese Baustoffe sinnvoll zu kombinieren und auch eine Gesamtbetrachtung zu machen von dem Bauwerk oder von dem Gebäude. Also nicht nur zu sagen, wie ist der Werkstoff an sich, sondern wie wirkt sich die Komposition, nenne ich es jetzt mal, in so einem Bauwerk dann aus. CO2-Footprint, Ressourcenverbrauch. Ich denke, ein Riesenthema, das uns ja beschäftigt, wie gehen wir mit endlichen Ressourcen um? Also bei uns das Thema Sand, Wasser, was im Betonbau notwendig ist, was wichtig ist, um überhaupt bauen zu können, ist ja endlich. Also wir können ja nicht unendlich Sand abbauen. Ich denke, so ist es mit dem Holz, um wieder die Brücke zu schlagen zum Holz. Ja, genauso, wir können nicht unendlich Holz abbauen. Und wenn wir es abbauen und verbauen, dann eben sichergestellt, dass das nachhaltige Forstwirtschaft kommt und auch wieder aufgeforstet wird im gleichen Maße.
Ja, und jetzt gerade eben auch die zweite Ressource, Beton. Aktuell, wir haben Sandmangel und wir denken, muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl schon, dass wir denken, hey, Wüste ist doch irgendwie überall, weil es überall wärmer wird. Und ich glaube, das darf man nicht verwechseln. Es wird überall wärmer, aber deshalb haben wir nicht überall Wüste und überall Sand. Also es ist eine knappe Ressource. Aber wie geht ihr damit um?
Erstmal muss man vorweg sagen, Wüstensand ist kein Bausand. Wüstensand kann man wegen den Gegebenheiten nicht verwenden, da salzhaltig ist oft und auch das Thema abgeschliffener Korn. Deswegen ist es für den Beton unbrauchbar. Wir bei Max Bögl, wir sind selbst sehr betroffen von der Thematik Ressourcenknappheit. Unser Hauptwerk in Zengental hat einen direkten Anschluss an unseren eigenen Baggersee, wo wir unseren Sand abbauen. Und deshalb sind wir da auch durch unsere Forschung und Entwicklung dahin getrieben, auch den Sand zu substituieren oder genauer zu betrachten. Wie können wir mit dem Sand besser umgehen? Das ist ein ganz großes Thema für uns.
Und habt ihr dafür auch Lösungen?
Oh. das müssen wir dann rausschneiden.
Aber es ist schon mal ein guter Ansatz. Also wenn man sich jetzt als Firma gezwungen sieht, auch zu überlegen, wie man mit so einer Ressource umgeht. Also wenn man selbst abbaut und sich nicht den Sand irgendwo zuliefern lässt und sagt, naja, das kommt jetzt da und wenn der nicht mehr so kann, nehme ich ihn vielleicht woanders. Sondern wenn man sich wirklich selbst damit auseinandersetzen muss, wie gehe ich mit meiner eigenen Ressource vor Ort um.
Ja, toll. Und ich muss auch sagen, es ist ja, also ich hatte das jetzt auch schon öfters im Podcast, dass viele Leute gesagt haben, hey, unser Unternehmen steckt da auch Geld in die Entwicklung und in die Forschung. Und ich finde, das ist schon mal ein Schritt. Also ich kenne so viele Unternehmen, die sagen, boah, nee, machen wir nicht, es funktioniert so für uns. Und ich finde auch das Thema der Nachhaltigkeit, wird ja oft gesagt, boah, wir versuchen CO2 einzusparen und wir machen den hier und ich weiß nicht, was noch alles. Aber ich finde dieses Ressourcenbewusstsein, was ist meine Ressource, was kann meine Ressource und wie lange kann sie das noch? Und ich denke, es ist auch einfach ein Fakt, wir wollen uns nicht zugrunde wirtschaften. Also wir wollen unsere Ressourcen nicht alle entnehmen und dann am Ende des Tages sagen, wir haben nichts mehr. Wir wollen ja eigentlich schon, dass unsere Ressourcen noch da sind und wir einfach, wie du es gesagt hast, dass wir es substituieren.
Ja, also bei uns ist es so, wir haben eine relativ große Forschung und Entwicklung eben aus den benannten Gründen, dass wir selbst betroffen sind von dem Ressourcenmangel. Wir haben einen eigenen Materialtechnologen, der Dr. Hüller, der sich den ganzen Tag mit seinem Team, also um fast 8 Leute, die sich nur mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir sind auch so weit, wir haben eigene Softwareprogramme, wie wir Betondichten optimieren und dadurch den Gesamteinsatz von Beton reduzieren können bei gleichbleibender Güte von den Bauteilen. Wir haben eine eigene Mahlanlage, das ist in der Bauindustrie, sage ich mal, einzigartig. Normalerweise ist es eine Technologie von Zementindustrien. Wir beschaffen uns den Hüttensand, malen ihn selbst bei uns in Zengental im Berg auf und verwenden ihn. Dadurch können wir die Qualität dementsprechend hochhalten und eben gesagt die Bauteile auf ein Minimalstes reduzieren.
Mhm. Wie sieht es bei euch aus mit Materialien, Ressourcen? Forscht ihr auch?
Ja, für uns ist
entwickelt
ja,
ihr?
Für uns ist es ja eigentlich der zentrale Punkt, Ressourcen zu reduzieren. Ja. Also gerade durch das dünne Bauen, das die Carbonbewehrung ermöglicht, ist es genau unser Ziel. Also mit jedem Produkt, das wir auch entwickeln im Hintergrund, betrachten wir, können wir noch mehr rausholen, können wir noch mehr Material einsparen. Einmal auf der Bauseite, also wie wirkt sich das auf die Fassadenplatte, auf die Brücke oder auf das Sanierungsobjekt aus, in dem Carbonbewehrung benutzt wird. Auf der anderen Seite aber auch natürlich bei unserem eigenen Material. Also Carbon ist ein Material, das unter hohem Energieeinsatz produziert wird. Das ist so. Aber da gibt es natürlich auch schon Ansätze von unseren Partnern und Lieferanten. Wie kann ich das Carbon auch aus biobasierten Stoffen zum Beispiel produzieren? Also die Grundlage, der Stoff, aus dem Carbon entsteht, irgendwas nachhaltiger der Wirtschaft, sage ich mal, zu beziehen, dieses Rohöl. Und da muss natürlich der Weg auch hingehen. Und dann wird das Thema, denke ich, nochmal richtig spannend. Biobasierte Carbonfasern und den Bau positiv beeinflussen. Eigentlich eine tolle Kombination, was da auf uns zukommt. Und ich denke, da spielen dann mehrere Komponenten mit rein. Gerade im Hinblick dann, ich nenne es mal RC-Gesteinskörnung, seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema, auch mit vielen Regularien, die da drin stecken. Ich denke, das kennt Max Bögl genauso auch als Bauunternehmen. Und bisher ist er eh, also mein Empfinden zumindest, für uns wäre es toll als Carbon-Bewehrungshersteller, wenn wir sagen, RC-Gesteinskörnung kommt viel mehr zum Einsatz. Warum? Die Carbon-Bewehrung hat ja kein Problem mit Alkalität. Also auch wenn der, sagen wir, die Gesteinskörnung in irgendeiner Art und Weise belastet ist, berührt das unsere oder stört das unsere Bewehrung nicht, sagen wir es mal so. Beim Stahl habe ich natürlich gewisse Anforderungen auf den Schutz. Ne? Dass das viel mehr zum Einsatz kommt. Mein Gefühl ist, dass das eher so eine Randerscheinung noch ist, ja, die wenig zum Tragen kommt, hat aber auch ein massives Potenzial. Also wenn ich Bauteile, die ausgemustert werden, die rückgebaut werden, breche und das wieder nutze als Gesteinskörnung, ersetzt das ja 1:1 meine ganzen Zuschlagstoffe, die ich im Beton drinnen habe. Also definitiv auch ein weiterer Weg, dahin zu gehen.
Das ist ja gerade der Vorteil, sage ich mal, von den Bauteilen, die wir aus Beton herstellen. Wir können sagen, wir können unsere Bauteile später mal wieder 100% in den in Materialkreislauf zurückbringen, was ja den Vorteil gegenüber von Holz oft ist. Ein Stahl, wenn man Stahlbauteile betrachtet, die haben natürlich den gleichen Vorteil wie Beton, die kann man zu 100% wiederverwerten. Aber das sind Punkte, die müssen einfach in den Köpfen von den Bauherren verankert werden. Dass Beton ein Stoff ist, den man zu 100% wiederverwerten kann und nicht nach Abbruch einfach auf die Deponie fährt. Mhm.
Und in dem Zuge, glaube ich, auch wichtig, dass wir den ganzen Lebenszyklus der Produkte betrachten. Ja, oft ist es ja so, man vergleicht, jetzt bei unserem Fall zum Beispiel, weil ich es vorhin erwähnt habe, die Bewehrung wird energieintensiv hergestellt. So, als wenn man es mit einer klassischen Stahlbewehrung vergleichen, wird man immer hinten runterfallen. Das CO2-Äquivalent zum Beispiel für eine Stahlbewehrung liegt irgendwo bei 0,6 Kilogramm pro Kilogramm Stahl. Bei der Carbonbewehrung, wir haben ja auch eine EPD, von dem ja auch, sagen wir, belegbar das Ganze, wir liegen irgendwo bei 22 bis 25 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Carbonbewehrung. Erstmal absolut negativ, braucht man nicht diskutieren. Und auch viele, die das mal sehen, für die ist das mal auf dem Papier 0,6 zu 22 bis 25 nicht das beste Produkt. Aber wenn ich in das Bauteil reingehe und sage, das Bauteil wird um so und so viel reduziert, also ich kann es um 50% dünner bauen oder 60-70%, dann spielt das Material seine Stärken aus. Als Beispiel bei einer Brücke, die wir gebaut haben, Fußgänger-Radfahrerbrücke, konnte man den Anteil oder das CO2-Äquivalent um 30% reduzieren, weil man eben von 25 cm auf dann 9 cm im Oberbau reduziert haben können durch die Carbonbewehrung und ich keine Sanierung erwarte in so einem Bauwerk oder keine großen Sanierungen zumindest, brauche kein Oberflächenschutzsystem, ich brauche die Bewehrung nicht weiter schützen. Also diese ganzen Betrachtungen, wenn mit reinfließen, dann wird es nachhaltig, dann wird es besser für unsere Umwelt, sowohl auf der Ressourcenebene als auch auf der CO2-Ebene. Und ich denke, das sind so Ansätze, da wo wir auch wir als Baubranche alle gemeinsam hin müssen, wirklich mal das ganze Bauwerk zu denken. Und gerade heute auch in den Diskussionen wahrgenommen, auch Richtung Bilanzierung gehen und auch vielleicht verpflichtender Bilanzierung von Bauprojekten.
Das ist eine große Chance. Ich spiele jetzt darauf an, auf die von der Bauindustrie angedachten CO2-Schattenpreise. Das ist ja genau so ein Punkt, wie man den ganzen Gedanke Kreislaufwirtschaft nochmal ein Stückchen weiter nach vorne bringen kann, weil dann kann ich durch das Wiederverwerten von Bauteilen oder durch Recyclingmaterial natürlich den CO2-Fußabdruck von meinem Gebäude reduzieren. Das ist ein sehr großer Hebel. Die Nachbarländer Holland, also die Niederlande, die machen es ja bereits vor. Bei denen gibt es ja bereits so einen CO2-Preis und ich denke, falls das mal bei uns in Deutschland eingeführt wird, dann ist das natürlich auch ein Riesenvorteil für bestimmte Materialien oder beziehungsweise auch für die Kreislaufwirtschaft, diese weiter anzukurbeln. Und das ganze Thema mit gesamtheitlich betrachten, wir haben das auch, wir haben natürlich nicht die Rieseneinsparungen wie ihr jetzt, da wir uns die Betonüberdeckung einsparen, aber bei uns ist es natürlich auch so, wir verwenden als Max Bögl höherwertige Betone, die im ersten Blick einen viel höheren CO2-Fußabdruck aufweisen, aber durch den Einsatz der höherwertigen Betone können wir die Querschnitte so reduzieren, dass wir jedes Bauteil optimal und mit einem geringeren CO2-Fußabdruck gegenüber für der herkömmlichen Variante ausführen können.
Möchtest du darauf reagieren?
Ja, also 100% Unterstützung für die Aussage, ja. Also wenn man sich nur auf ein einzelnes Bauteil konzentriert, kann das oft blenden. Ja, und sagen, okay, das einzelne Bauteil bewirkt jetzt nicht so viel, sondern wirklich die Gesamtheit betrachten ist wichtig. Und in meinen Augen ist auch die Politik weiter gefordert, ja, dass man sagt, man schafft da Regularien, Standards einheitlich, bis insoweit, dass es Obergrenzen auch einheitliche gibt für Gebäude und das, sage ich mal, auch belohnt wird, wenn man besser wird. Also es ist ja nicht nur der Standard ist Pflicht, ja, sondern auch in Bezug auf Förderungen. Wir haben so eine Diskussion, in den Panel-Diskussionen, die Sie toll organisiert habt, ja auch gehört. Ja, warum nicht auch über Förderungen nachdenken, wenn jemand besser baut? Also freiwillig Investor sich entscheidet, ich habe das Ansinnen, nachhaltig zu bauen, CO2-neutral zu werden oder zumindest CO2 massiv zu reduzieren bei meinem Gebäude. Warum soll man den nicht belohnen? Also finde ich einen tollen Ansatz. Mhm.
Wir hatten es gestern auch schon davon, dass es gerade auch beim Stahl, es gibt ja dann nachhaltigere, es ist immer noch Stahl, aber es gibt nachhaltige Varianten. Und da haben wir auch gesagt, der ist aber teurer. Und in der Zeit aktuell, wo viele einfach wirklich aufs Budget schauen oder Einkäufer haben halt einen Rahmen, an den sie sich halten müssen, ist es total schade, dass man sagt, hey, wir wissen, das ist keine nachhaltige Variante, aber der ist halt billiger. Dass man da nicht sagt, können wir vielleicht die nachhaltigere Variante nicht ein bisschen subventionieren, bis die Masse dann auch annimmt, wo es eingekauft wird und dann man wieder den Preis senken kann.
Hm. Bist du in deiner... Mach mal so. Mir brennt da was am Herz, ja, oder liegt mir was am Herzen, nämlich, dass wir innovative Produkte oder Ansätze, ja, die viele Unternehmen verfolgen und auch die man hier sieht, die müssen früher in den Planungsprozess mit rein. Also ich sehe es jetzt bei uns, wir sehen oft eine fertige Planung, ist mit Stahlbeton geplant und dann kommt jemand auf uns zu und sagt, na, wir finden das Thema toll, was können wir jetzt noch verändern? Aber dann sind oft die Hände schon so gebunden einem Unternehmen, also sagen, was können wir jetzt umplanen noch in der fortgeschrittenen Planungsphase, dass viele Effekte gar nicht mehr genutzt werden können. Als Beispiel, wenn die Fassade vorher mit 90 mm geplant war und dann umgeplant wird auf eine Carbonbetonfassade mit 3 cm Dicke, hat es auf die komplette Struktur von dem Gebäude eine Auswirkung, weil die Fassadengewichte sich massiv reduzieren. Aber wenn ich schon weit fortgeschritten bin und dann nur noch die Fassade ändere, lasse ich viele positive Effekte einfach liegen. Es hängt aber auch gleichzeitig, um ein anderes Thema noch mit reinzubringen, zusammen mit den Regularien, die oft auf innovative Produkte zukommen. Also unsere Firma gibt es jetzt seit 10 Jahren und wir arbeiten jetzt seit über 5 Jahren an der bauaufsichtlichen Zulassung für unser Produkt und bekommen endlich, nach langem Warten, nächstes Jahr im Frühjahr die Zulassung, voraussichtlich. Und das sind natürlich enorme Hürden, um auch so innovative Produkte dann in den Markt zu bringen. Mhm. Also da würden wir uns auch wünschen, da ein bisschen schnellere Prozesse zu finden. Mhm. Wenn ich jetzt in der Schweiz denke, ja, wo das Ganze ein bisschen einfacher und schneller geht. Mhm. Das wäre auch so eine Herzensangelegenheit von mir.
Mhm. Aber das ist ja wieder, ich sage, das ist das perfekte Match. Ökonomie trifft Ökologie. Das ist das perfekte Match und das ist ja eigentlich das ganze Thema der Nachhaltigkeit. Bei eurem Beispiel steigt ihr früher in den Planungsprozess ein, kann man sich Materialien einsparen, kann man sich über Kaskadenwirkungen natürlich auch weitere Materialien in der Konstruktion einsparen. Das heißt, ich baue nachhaltigeres Gebäude für weniger Geld, weil ich weniger Materialeinsatz habe. Und deswegen sagen wir von Max Bögl, das ist eigentlich für uns das perfekte Match, Ökonomie trifft Ökologie.
Mhm. Wie sieht es allgemein aus? Also du hast vorher schon auch diesen hohen Energieaufwand angesprochen, der aktuell dafür noch benötigt wird. Nehmt ihr Ökostrom? Oder wie?
Also wir produzieren die Fasern ja nicht selbst, also wir sind da auch auf Lieferanten angewiesen, die natürlich auch versuchen, möglichst viel Ökostrom zu verwenden, ist ganz klar. Aber das ist auch eine Branche, die im Wandel ist. Also gerade die Carbon-Branche ist ja, das ist ja die wir als Bauunternehmen oder als Produzent von Bauprodukten sind ja nur ein kleiner Kunde, sage ich mal, in der Carbon-Industrie. Da macht natürlich die Automobil-, Aerospace-, Luft- oder Windenergie-Branche einen viel größeren Anteil aus. Mhm. Und die treiben das Thema auch extrem. Also gerade wenn man an die Automobilindustrie denkt, ja, wo die hinwollen, welche Ziele sie die setzen, die toll sind, ja, auch in Richtung CO2-Neutralität, die üben natürlich auch entsprechenden Druck dann in die Richtung aus. Kommt uns zugute. Ja? Mhm. Wir selbst produzieren aus Ökostrom, oder wir betreiben unseren Standort, sage ich mal, aus Ökostrom. Aber wie gesagt, das sind natürlich mit den Komponenten, mit denen wir arbeiten, Carbon, wie auch das Epoxidharz, die Fasern werden ja mit Epoxidharz getränkt und gehärtet, damit das überhaupt diese extreme Zugfestigkeit entsteht in dem Produkt. Es steht immer ständig ein Austausch mit den Lieferanten, wie können wir es verbessern, wie können wir es nachhaltiger machen. Wie gesagt, auf der einen Seite sowohl die Fasern aus biobasierten Rohstoffen herzustellen, das ist ein Thema, denke ich, das die nächsten 2, 3, 4 Jahre deutlich an Fahrt gewinnen wird.
Ja.
Aber auch wieder das Preisthema. Also bin ich dann bereit, auch bis hin zum Investor ein bisschen mehr zu bezahlen? Das ist immer die große Fragestellung. Und auf der anderen Seite ist Harz gleiche Richtung. Also die Unternehmen arbeiten mit Hochdruck daran und unsere Partner da auch Lösungen auf biobasierten Stoffen anzubieten. Aber wie gesagt, immer am Schluss die Preisfrage und als Unternehmen natürlich auch die Frage, kann ich 2 Linien anbieten? Also wäre auch eine Option als Unternehmen zu sagen, ich biete die konventionelle Linie an, Produktlinie, und eine nachhaltigere, in Anführungszeichen. Würde ich schade finden, wenn es dann am Schluss am Preis scheitert, weil ich denke, das Thema muss angepackt werden und wir werden da jede Möglichkeit nutzen als Unternehmen, unsere Produkte noch nachhaltig zu machen und besser. Aber wie gesagt, am Schluss ist es eine Preisfrage. Und da bin ich bei dir, bei deiner Aussage. Man kann die Effekte nur maximal nutzen, wenn man es früh in den Prozess mit einbindet. Und ich denke, das ist halt so eine grundsätzliche Herausforderung, die uns als Baubranche antreibt und beschäftigen muss die nächsten Jahre.
Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Das heißt, beim Thema Preise und Nachhaltigkeit bist du auch der Meinung, dass es hoffentlich am Ende des Tages nicht am Preis scheitert, wenn es auch um das Thema Nachhaltigkeit geht.
Genau. Aber das muss ja uns als Baubranche alle antreiben, vielleicht nochmal den nächsten Cent in die Forschung und Entwicklung zu setzen, damit ich eben noch weiter auf das Match Ökonomie trifft Ökologie. Ja.
Glaubt ihr, dass es hier vielleicht auch einen Unterschied geben würde in der Unternehmensgröße, dass ein kleineres Unternehmen vielleicht weniger mehr auf Nachhaltigkeit achtet, weil sie sagen, hey, wir haben nicht das Budget dazu?
Definitiv. Gibt es hier Unterschiede? Wie gerade erwähnt, es ist einfach die Größe vom Unternehmen, und wenn ich sage, ich schreibe mir als Unternehmensziel 1% oder 5% von meinem Umsatz in die Forschung und Entwicklung zum Stecken, hat halt ein Unternehmen, das 3 Milliarden Umsatz macht, zum Unternehmen, das vielleicht nur 200 Millionen Umsatz macht, einen viel größeren Hebel, da den Fuß reinzubekommen und sich weiterzuentwickeln. Aber es sollte trotzdem weiter Ansporn sein, auch von kleinen Unternehmen weiter zu forschen und weiterzuentwickeln.
Das wollte ich jetzt nämlich auch noch fragen. Also eben betrachtet in dem Sinne, die haben vielleicht nicht dieses Budget, das sie da rein investieren können, aber trotzdem ist es doch auch für kleinere Unternehmen eigentlich ein wichtiges Thema, oder?
Ja, definitiv.
Ja.
Also, wir sind ja auch als Startup gestartet, vor 10 Jahren oder über 10 Jahren mittlerweile. Zwar an einen Konzern angebunden, aber trotzdem als kleines Startup. Und ich denke, das bietet schon auch Chancen den kleinen Firmen, gerade das Thema, wenn man sich mit dem Thema nachhaltiges Bauen auseinandersetzt, weil ich meine Grundstruktur als Unternehmen direkt darauf ausrichten kann. Also ich habe ein Ziel und meine ganzen Produkte, die ich entwickle von Anfang an, also das war bei uns auch der Ansatz, wir wollen den Betonbau nachhaltiger machen. Das war unser erstes Ziel vor 10 Jahren und das ist auch heute noch unser Ziel, das wir mit Hochdruck verfolgen. Und da greife ich einen O-Ton auf von einem Vortrag von heute, wo es geheißen hat, wir haben bestehende Richtlinien und die können wir in kleinen Schritten basierend auf den bestehenden Richtlinien verändern. Ich sehe das anders. Innovation entsteht auch oft, wenn ich das Bestehende abreiße und neu denke. Und gerade da haben, denke ich, auch kleine Firmen die Chancen, sich zu etablieren, gerade in dem Bereich, weil sie Innovation von null denken können. Und wenn ich in einem Konzern eingebettet bin oder in einem großen Unternehmen, habe ich halt ein gewisses Fundament und auf dem beruht mein Unternehmen und das will ich verändern, in kleineren Schritten. Und also ich denke, hat beides seine Vor- und Nachteile.
Ja, So, wir sind schon am Ende angelangt. Deshalb möchte ich einmal noch schnell die Leitfrage stellen. Ich habe mich hier auch aufgestellt. Und zwar, wie können die aktuellen Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche adressiert werden, ohne die Ziele eben der nachhaltigen und vernetzten, digital vernetzten, kreislauffähigen Zukunft aufzugeben? Also wir stehen ja aktuell, wir haben letztes Jahr eben die Frage gestellt, hey, wie können wir allgemein dieses Ziel erreichen? Aber dieses Jahr hat sich der Rahmen verändert. Wir stehen vor neuen Herausforderungen, Fachkräfte, Bauzinsen. Wie können wir trotzdem aber es schaffen, unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, digital und kreislauffähig zu werden, wie können wir das trotzdem schaffen?
Immer der Leitspruch von Max Bögl, Ökonomie trifft Ökologie, ist auch hier wieder die Lösung unserer Meinung nach, da wir durch Weiterentwicklung der Bauteile Kosten sparen können, dadurch können mehr Bauwerke entstehen. Und dadurch kann ich aber auch die Nachhaltigkeitsziele erreichen, da ich den Ressourcenverbrauch wieder minimiere.
Ja.
Und das ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich bei der Aufbau. Deshalb
top, danke
unser Leitspruch.
Eine gute Frage. ich denke, es ist wichtig, dass wir die komplette Baubranche, und da geht es für mich los beim Investor, über den Planer, die Baufirmen, die Bauzulieferer mehr zusammenbringen. Also es ist eine Gemeinschaftsanstrengung, das ist auch nichts, was ein Unternehmen alleine lösen kann. Flankiert das Ganze mit der Politik, in meinen Augen, die da auch ihren Beitrag leisten dürfen dazu, um die Ziele zu erreichen. Und auch was man hier wahrnimmt auf der Veranstaltung, eine Blickpunktveränderung. Also nicht mehr Blickpunkt Kunde, sondern Blickpunkt Menschen. Menschen in das Zentrum zu stellen und zu überlegen, wie können wir gemeinsam bauen, dass es uns Menschen in Zukunft auch gut geht.
Super, dann vielen lieben Dank euch beiden für eure Teilnahme.
Danke.
Danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Branche, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
Bis zum nächsten Mal.